Hallo, ich bin Jens Wawritschek und ihr hört die Gekannten mit Markus Holzer und Shaggy Schwarz.
Hallo und herzlich willkommen bei den Giganten. Da sind wir wieder mit unserer bereits 11. Folge. Und heute ist es wieder eine besondere Folge, denn ihr seid mit dabei. Unsere geliebte Community. Es ist nämlich wieder mal soweit. Wir sind zusammengekommen, um die Nerdrunde zu feiern. Ich bin der Markus Holzer und neben mir ist natürlich wieder mein hochgeschätzter, wertgeschätzter, bewunderter Kollege, Shaggy Schwarz. Hallo Shaggy.
Das heißt, ich bewundere dich oder du bewunderst mich?
Beides. Wir bewundern einander gegenseitig.
Okay, das haben wir auch guten Grund dazu bei diesem tollen Podcast auch. Hallo und herzlich willkommen. Freue mich wieder da zu sein. Hier wir zwei quatschen einfach freischnauze über ganz, ganz tolle Themen, aber auch über Themen, die uns ja unsere Hörenden zugesendet haben. Da freue ich mich sehr drauf.
Ich auch. Und es ist wirklich einiges los in letzter Zeit und das erste Thema ist ein Thema, das uns, glaube ich, hier in unserer Community und überhaupt sehr stark beschäftigt hat, weil wir uns ja so lange darauf gefreut haben. Es gibt nämlich oder gab, muss man inzwischen ja schon wieder sagen, im Kino endlich den Film Masters of the Universe. Und du hast dir den ja ziemlich schnell angeschaut, nachdem er rausgekommen ist.
Ja, vollkommen richtig. Also as soon as possible quasi. Wobei ich natürlich sagen muss, dass ich erstmal, als ich den Trailer das erste Mal gesehen hatte, den allerersten Trailer extrem geschockt und enttäuscht war. Also ich kann mich schwer erinnern, wann ich schon mal so enttäuscht gewesen bin nach einem Trailer, weil man da so viel Material, Bildmaterial von der Erde gesehen hat. Und ich gedacht habe, nicht schon wieder so wie in den 80ern bei Dolph Lundgren, dass man die Handlung auf der Erde spielen lässt und dann kaum Eternia irgendwie sieht. Beim zweiten Trailer sah das schon viel besser aus und als ich dann auch gehört habe, ja, es wird wohl so sein, dass nur der Anfang des Films auf der Erde spielt, habe ich mir sagen lassen, okay, ich gehe da mal rein, aber ich wohne ja hier ein bisschen abseits von dem Ort, wo ein Großteil auch meiner Freunde, Bekannten wohnen. Ich bin ja weggezogen aus Fulda, wohne ja seit ein paar Jahren auf dem Land und meine Frau hatte jetzt nicht so Bock, mit in mir in diesen Film ins Kino zu gehen und dann habe ich mich tatsächlich entschieden, ich fahre jetzt nach Fritzlar, da war ich im Kino, das ist näher als Fulda und da war ich an einem Freitagmittag ganz alleine in Masters of the Universe. Sagt leider auch sehr viel über den Erfolg von des Films, zumindest im Kino aus, aber da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Ich glaube, Amazon war der Erfolg, glaube ich, gar nicht so wichtig, weil anderes hat dann auch gezeigt, okay, der Film hat doch irgendwie Erfolg. Da reden wir gleich nochmal drüber und ich muss sagen, der Film hat mich wirklich umgehauen. Also es gab Momente, wo ich dachte, tja, also das ist schon ein bisschen cheesy, das sieht vielleicht auch nicht so gut aus, das ist albern. Was soll das denn? Was gucke ich mir denn da gerade an? Aber gleichzeitig gab es Momente, wo ich dachte, wow, das ist der He-Man-Film, das ist der Master of the Universe-Film, den ich schon immer sehen wollte. Als kleines Kind habe ich den nicht bekommen und das ist der Film mit meinen Charakteren, die so ähnlich sind wie in den Filmation-Comics, so ähnlich wie sind, wie ich immer auch mit meinen Figuren gespielt habe, wie ich sie in Erinnerung habe, so ähnlich wie einige Comics, auch ein paar Dinge aus den Hörspielen. Ich habe ganz, ganz viele Sachen wiedererkannt und ich muss sagen, erstmal so meine allgemeine Meinung ist wirklich, das hat sich unglaublich gelohnt. Ich habe es geliebt, diesen Film zu sehen. Ich hatte am Ende dann, gab es ja auch noch eine Mid-Credit-Scene, wo man, ich kann es ja mal spoilern, ich meine, warum auch nicht, Orko gesehen hatte. Orko wie in den Hörspielen, Hammer. Und am Ende gab es auch nochmal eine End-Credit-Scene mit She-Ra und ja, ich glaube, wenn man da weitermacht, dieses Universum weiter ausbaut, was auch wirklich sein kann. Man darf jetzt nicht den alleinigen Erfolg im Kino ansehen, weil der war leider nicht so erfolgreich im Kino. Ja.
Lass uns erst noch kurz bei deiner persönlichen Meinung bleiben, bevor wir auf die, genau, die Einspieler gehen, müssen wir kurz kommen, wir müssen leider.
Wie viel ich glaube, dass es weitergeführt werden wird. Das und abschließend. Jetzt kannst du mich fragen.
Wie viel Erde war denn jetzt wirklich und wie viel Eternia war drin?
Also ich würde mal sagen, weniger als 10% Erde. So, für ersten 15 Minuten ganz am Anfang Eternia, dann kurz Erde und dann spielt es ausschließlich auf Eternia. Also das waren 10-15%, mehr nicht. Keine 15 Minuten.
Das ist gut. Tatsächlich Ja, man ist sowas begeistert. Also hat man die Charaktere und die Kostüme deiner Meinung nach, hat man die gut umgesetzt? Also bist du da, weil es ist ja immer sehr schwierig, wenn du so ein Projekt hast, also so eine Spielzeugreihe, eine Filmreihe, wenn du das 1:1 umsetzt, wirkt es ja auch oft zu cheesy, wenn die Kostüme und so weiter, weil es Zeichentrick eine ganz andere Geschichte ist. Also, da muss man einen guten Mittelweg finden, dass man das irgendwie glaubhaft umsetzt, aber es muss auch irgendwie real wirken, weißt du, was ich meine? Ohne, dass man jetzt, dass es laufende Spielzeuge sind quasi.
Ja, also ich habe mich auch im Vorfeld gefragt, wie wird man das machen mit den Kostümen, mit den Namen auch? Die Namen sind ja auch, also Wareman, Fisto, also wie wird man das machen? Und man hat das einfach, die Namen hat man super erklärt. Es gab etliche Fisto-Witze, die ich irgendwie auch ganz witzig fand. Auch Wareman, die Namen hat man erklärt, dass über Prince Adam, über Adam quasi auch erklärt. Und das hat super funktioniert. Die Kostüme fand ich, klar, im Trailer dachte ich, ich bin mir nicht so sicher, aber spätestens als man dann ein Trapjaw auch gesehen hatte zum Beispiel und auch ein Skeletor, der hat super funktioniert. Ich habe überhaupt nicht Jared Leto irgendwie da gesehen. Der Skeletor war wirklich wie der Skeletor aus den Hörspielen mit einer Mischung aus den Filmation Comics. Also die Kostüme waren meiner Meinung nach wirklich gut gewählt, mit ein paar Abstrichen bei einigen Sachen, die CGI auch nicht immer überzeugend. Also der Film war zwar teuer, vergleichsweise aber, sagen wir mal so, gab es schon teurere Blockbuster mit CGI. Da gab es einiges, was jetzt auch nicht so cool aussah, aber unterm Strich fand ich es optisch auch wirklich sehr gut.
Also wenn du es bewerten müsstest, sag ich mal, weiß ich auf der Skala von 1-5 vielleicht, das ist vielleicht eine faire Wertung, wie viele Punkte würde denn der Masters of the Universe rein subjektiv jetzt auf der Shaggy-Schwarz-Skala bekommen?
Also 5 ist das höchste?
Würde ich sagen, oder?
Also wenn ich ihn jetzt als Film bewerten würde, würde der als generell, ich bin ja jemand, der sehr gerne Filme schaut und als Film generell hätte er wahrscheinlich 3 Punkte bekommen. Aber mein persönliches Gefühl, was ich ja auch mit allem, was ich mit den Masters bisher in meinem Leben erlebt habe, was die mir bedeuten, meine persönliche Einstellung ist ganz klar eine 5. Anders geht's gar nicht. Also der Film hat sich wirklich gelohnt. Als großer Masters-Fan, muss ich sagen, hat der mich extremst abgeholt. Also wirklich durchgehend.
Hast du dein Schwert auch mitgenommen? Also wer sich jetzt fragt, wir haben bei uns auf Instagram, gibt es ein wunderbares Video, wo uns der Shaggy sein Zauberschwert präsentiert. Hast du das mitgenommen?
Also ich habe schon gedacht, ich gehe allein ins Kino. Habe ich früher mal gemacht und schon lange nicht mehr. Was übrigens auch eine coole Erfahrung ist. Kann man ruhig auch mal machen. Muss man sich irgendwie nicht komisch fühlen. Ja, also dann noch mit dem Schwert habe ich gedacht, nee, das lasse ich dann halt doch weg. Es war schon so, dass ich reingekommen bin und gesagt habe, hier, ich habe mir auch Popcorn, kleine Packung Popcorn und ein Getränk noch geholt und habe dann meine Karte vorgezeigt für den Film und dann sagte der Mann an der Kasse, ach, du bist das. So. Also er meinte nicht, du bist der Shaggy Schwarz vom Giganten-Podcast. Nee, er meinte wohl, du bist also der Einzige, der hier in diesen Film heute freitags mittags geht. Ja, ich hatte das Schwert nicht dabei.
Schade, weil wir hätten ein schönes Video noch drehen können. Aber ja, man muss ja auch sagen, du bist mit deiner Review nicht alleine. Grundsätzlich, alle Fans, diese Reviews, die ich so gelesen habe und auch gehört habe und so weiter, es war im Grunde, waren alle begeistert. Also auch langjährige Masters of the Universe-Fans und so weiter. Also wirklich, ich habe da, was selten ist bei so einem Projekt, nur positive Reviews vernommen. Und das ist natürlich schon, grundsätzlich zeigt es ja, dass man sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Aber also wir wollen jetzt nicht zu viel analysieren, was die Zahlen und so betrifft. Das passt ja auch gar nicht zu uns. Aber man muss es halt leider trotzdem ansprechen, weil es ist ja wohl so, dass also einer der größten Flops finanziell im Kino der vergangenen Jahre. Und es ist leider so, dass vielleicht die Masters of the Universe Fanbase zwar treu ist und auch noch vorhanden ist, aber vielleicht nicht in dem Maße, wie man gedacht hätte. Und man halt junge Leute, die mit den Masters nichts mehr anfangen kann, wahrscheinlich dann eher nicht ins Kino gelockt hat, leider.
Ja, das ist leider auf jeden Fall so. Es gab ja auch ein begleitendes Magazin, was ganz klar für die jungen Menschen auch ausgerichtet worden ist. Es gab eine neue Toyline, wo man auch die Figuren analog zu den Filmcharakteren, die ja doch minimal anders aussahen als die anderen Figuren, nochmal rausgebracht hat. Ich glaube, die jungen Leute erreicht man nicht so wirklich, aber die alten hat man zum Teil schon erreicht. Und man sieht es ja auch bei Amazon, da ist die Blu-ray ja in der Vorbestellung, die Special Edition, und die ist ja mit großem Abstand auf 1 gerutscht. Also da wird man schon noch ordentlich an Geld machen. Auch Amazon steht ja auch dahinter, so als ausführender Produzent zusammen mit Mattel. Die haben ja dann auch, ich glaube, durch die Streaming-Auswertungen dann am Endeffekt, glaube ich, schon auf jeden Fall einen Erfolg hier auf die Beine gestellt. Im Kino blieb es hinter den Erwartungen vielleicht zurück und die jungen Leute hat es wahrscheinlich nicht erreicht. Aber insgesamt wird der Film trotzdem erfolgreich sein, ganz klar.
Und du bist auch deswegen der Meinung, es wird fortgesetzt. Also man wird hier das Masters of the Universe Universum vielleicht eben auch mit She-Ra und so weiter fortsetzen.
Ja,
vielleicht aber dann eher im Streaming-Bereich?
Ja, kann sein, dass man nochmal mit dem Kinofilm auch probiert. Also der hat im Kino nicht den Erfolg, wie du es gesagt hast. Da blieb es deutlich in der Erwartung wahrscheinlich zurück. Aber unterm Strich wird man damit schon Geld machen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man jetzt vielleicht auch merkt, okay, die jungen Leute erreicht man nicht. Dann kann man auch noch mehr auf die Älteren auch setzen, weil die werden sich das anschauen. Ich hoffe, dass es fortgesetzt wird. Ich fand auch die Besetzung toll. Nicholas Galitzine als Adam He-Man. Den fand ich fantastisch. Man hat gemerkt, was für einen Bock der hat. Witzigerweise habe ich den erst, ich glaube, 2 Wochen vorher schon im Kino gesehen, bei Glenkill, diesem Film mit den Schafen, diese Whodunit mit Schafen. Toller Film auch gewesen, tolles Buch. Das Buch mochte ich auch schon sehr. Film ganz anders als das Buch. Und da hat er mich schon überzeugt. Und ich habe den aber gar nicht wiedererkannt. So, und ich muss sagen, der hat das super gemacht. Der hatte wirklich Spaß dabei. Der hatte, glaube ich, auch Bock, He-Man zu spielen. Idris Elba, namhafter, ja, fast A-Lister in Hollywood auch fast gewesen. Der hat ja Man at Arms gespielt. Das hat fantastisch funktioniert. James Purefoy, den ich auch gut finde, den hat man kurz als König Randor gesehen. Und insgesamt, eine Alison Pui als Evelyn, eine Morena Baccarin als The Sorceress. Wie gesagt, Jared Leto, den hat man nicht erkannt. Also, ob der es jetzt wirklich war, weiß man nicht, ob das die ganze Zeit gespielt hat.
Naja.
Und mein Lieblingscharakter. Sagst du zuerst?
Ja, böse Zungen könnten behaupten, einen Jared Leto-Film erkennt man den Einspielergebnissen. Also das ist ja sehr, sehr, sehr zynisch, aber leider muss man das halt so sagen. Jared Leto hat jetzt sehr, sehr viele finanzielle Flops. Die hat nicht eher produziert, aber der hat halt eine Hauptrolle gespielt. Also ob es jetzt Tron Ares war zum Beispiel oder Morbius und jetzt eben Master of the Universe und so weiter. Also das ist irgendwie dann schon, das zeichnet sich so ein bisschen ab in letzter Zeit.
Es gab am Anfang im Film eine Szene, da möchte ich nur minimal da spoilern. Und zwar, Adam sitzt in einem Fitnessstudio und trainiert so ein bisschen und da kommt jemand zu ihm, so ein etwas älterer Macho-Typ und erklärt ihm, wie man sich hier wirklich anstellt. Und das war Dolph Lundgren in einer kurzen Cameo-Auftritt. und das war super. Da musste ich echt laut lachen, also dass der dann auch aufgetreten ist. Das war toll. Travis Knight als Regisseur ist auch ein cooler Name, der hat da wirklich super hingepasst. Travis Knight, das ist ein Regisseur, mag man oder mag man nicht. Der hat einige Sachen gemacht. Kubo, der tapfere Samurai, ist ein Film, den ich fantastisch finde. Und er hat mit Bumblebee den mit Abstand besten Transformers-Film überhaupt gemacht, wofür zu nicht viel gehört, weil die anderen sind, ich kann mal sagen, schlecht. Aber Bumblebee ist schon echt ein unterhaltsamer Film. Also der ist auch ein guter Mann dafür gewesen. Und ich finde, das ist unterm Strich wirklich ein sehr, sehr toller Film, der meiner Meinung nach auch total gut funktioniert hat und Spaß gemacht hat. Auch ein Cringer Battle Cat, das war super, also wie der ausgesehen hat. Man hat noch einen Mossman auch dabei gehabt. Man hat auch, und das fand ich ganz spannend, für mich war Roboto ja immer ein Mann. So, in dem Fall hatte man dabei mit Christian Wick als Stimme und Katrin Fröhlich im Deutschen übrigens auch oft eine bekannte Hörspiel- und Synchronsprecherin, die auch bei den 3 Fragezeichen schon Rollen hatte und die Schwester von Andreas Fröhlich, Bob Andrews von den 3 Fragezeichen ist. Also die hat hier Roboto im Deutschen gesprochen. Also auch das fand ich cool, das hat funktioniert. Man hat mit Goatman jemanden dabei gehabt oder Pigboy, die ich gar nicht kenne als Figuren, aber irgendwie hat es da auch funktioniert. Aber Beastman hatte man, wir hatten Trapjaw, wir hatten Triclops, Spycore hatten wir dabei. Das war schon witzig. Und sogar Charaktere, die man aus dem Masters-Film mit Dolph Lundgren irgendwie kannte, die dann auch danach erst als Figuren rauskamen. Man hatte mit Mechaneck, mit Ramen, den ich schon erwähnt hatte, und Mossman und Fisto auch dann Helden, die man kannte. Also das war was für Fans. Also das war toll und ich muss sagen, ich habe es genossen.
Ja, du hast ja Transformers noch erwähnt. Das ist natürlich auch interessant. Das zeigt halt auch, dass Erfolg einfach nicht planbar ist. Gut, es sind ja viele Jahre vergangen, aber Transformers war ja auch so ein Toy-Franchise der 80er Jahre und da hat sich wahrscheinlich in erster Linie der Film auch nicht unbedingt an Kids gewandt und die waren aber eine Zeit lang ein riesengroßer Erfolg, obwohl sie nicht so gut waren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also das ist wirklich sehr schwierig, wie dann tatsächlich der Erfolg ausfällt. Kann man schwer planen, tatsächlich, kommt auch ganz viele Faktoren an. Ich hoffe aber natürlich auch, dass es hier mit Masters of the Universe weitergeht. Wir können nicht viel beitragen, ich werde mir aber auf jeden Fall die Blu-ray zulegen und ich kann euch allen da draußen nach dem Review vom Shaggy auch ans Herz legen, dass wir uns alle einfach die Blu-ray kaufen und zumindest, dass wir alles getan haben, dass es hier weitergeht.
Ja, kann auf jeden Fall unterstützen. Ich meine, da kann man schwer auch vergleichen. Transformers, natürlich ein Toyland aus den 80ern. Allerdings war da nochmal deutlich mehr Geld dahinter. Man hatte da auch mit Michael Bay jemanden, der natürlich ein deutlich größerer Name noch ist als
Travis Knight. Die Filme waren aber nichts.
Also nee, die Filme waren scheiße. Sagen wir es doch einfach ganz einfach so.
Wie die ausgeschaut haben. Alter, das war ganz furchtbar.
Ja, die waren schlimm. Aber ja, klar. Auch wenn man Optimus Prime mit Peter Cullen oder Hugo Weaving als Megatron auch geile Stimmen hatte. Aber ja, natürlich. Also Bumblebee war schon das Beste in der Reihe auch. Den hat er nicht von Michael Bay gemacht. Aber ich muss sagen, der He-Man-Film, der Masters-Film, schaut euch ihn an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es ist wirklich, gerade wenn ihr Masters-Fan seid, es gab viele kritische Stimmen im Vorbild. Ich gehörte ja dazu, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe. Aber so dann jetzt, als dann der zweite Trailer kam und dann auch wirklich, war ich gehypt und wollte den Film as soon as possible sehen. Und es hat sich einfach gelohnt, da ins Kino zu gehen. Das war ein Kinofilm und es wäre schade gewesen. Ich habe auch überlegt, einfach nochmal sitzen zu bleiben. Aber ich hatte leider nachmittags noch einen Termin. Sonst wäre ich einfach sitzen geblieben und hätte nochmal gesehen. Und das passiert selten bei mir im Kino.
Bemerkenswert. Also ja, schaut euch den Film an. Wenn der Shaggy so begeistert ist, dann sagt das einiges aus. Und wie gesagt, es waren ja die meisten Leute. Auch bei uns, wenn wir so Feedback gelesen haben, waren die Leute auch sehr, sehr begeistert. Bei uns auf Instagram oder auch auf Facebook. Wobei ich mich persönlich, ich finde jetzt Instagram ist einfacher bei uns, da haben wir da die Community versammeln, aber wie auch immer, da gab es auch wirklich sehr viele positive Meldungen zu diesem Film von Menschen, die halt hier absolut begeistert waren, so wie Real Slim Kordic, der hat den zum Beispiel schon zweimal gesehen, hat er geschrieben. Ollie Jumper, der auch eine Zeit lang einen eigenen Masters of the Universe Hörspiel-Podcast hat, hat geschrieben, wir lieben den neuen Kinofilm, manchmal ein bisschen cringe, aber ich glaube, die Jungen finden das lustig. Und Masters of the Universe darf auch cringe und vielleicht sogar ein bisschen cringer sein. Hat ein kleines Wortspiel eingebaut. Also ja, grundsätzlich, Filmwelten war nicht so begeistert tatsächlich, weil er eher nur die Zeichentrickfilme sehen möchte, aber im Grunde auch hier der Tenor zum Großteil sehr, sehr positiv.
Ja.
Was ebenfalls sehr positiv ist, dass wir selber einen Gewinner küren durften. Erinnert euch vielleicht noch, wir haben ja, als es wieder losging mit den Giganten, ein Gewinnspiel veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Galeria in Fulda. Die hat uns da dankenswerterweise einen tollen Preis zur Verfügung gestellt. Das war der große Lego Iron Man Man Collector's Edition, der Iron Man Mark III. Der ist wirklich sehr groß und gab es einiges zu basteln, sage ich mal. Da gab es das Gewinnspiel, wo wir auch unser Instagram erstmals hier der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Und da ist es jetzt endlich soweit gewesen. Wir haben einen Gewinner gekürt und inzwischen ist der Preis auch angekommen, und zwar beim Alexander aus Salzburg. Der hat hier uns ein wunderbares Bild geschickt von sich und seiner Familie, hat sich auch nochmal sehr freundlich bei uns bedankt, und das wollte ich unbedingt nochmal hier untergebracht haben, dass hier der Ironman gut in Österreich angekommen ist, bei meinem Landsmann. Ich hoffe, er ist inzwischen auch aufgebaut, und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal herzlich dem Alexander gratulieren. Und ich glaube, wir können schon sagen, es wird nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein, oder?
Ja, das werden wir, wird auf jeden Fall weitergehen. Der große Iron Man Man, wie du ihn gerade bezeichnet hast, ist jetzt in Österreich angekommen. Hat übrigens 20 Euro Porto gekostet. So viel kostet es Porto, um zu euch ins etwas zu versenden. Also auch das interessant, aber das war es wert, dieses Foto auch zu sehen, die Freude zu sehen. Und gerne mal ein Foto schicken vom aufgebauten Iron Man Man.
Oh ja, natürlich, sehr gerne, Alexander. Wenn du uns hier hörst, und du hörst uns bestimmt zu, und vielleicht auch deine Familie, wenn ihr uns alle hier zuhört, dann schickt uns auch nochmal gerne ein Foto mit dem aufgebauten Iron Man, dann braucht man auch kein Porto mehr zahlen, weil der kann ja dann bekanntlich fliegen in Zukunft.
Ja. Und wir freuen uns immer, wenn ihr uns was schickt, wenn es Feedback ist oder auch irgendwelche Fragen. Und das haben ja einige aus der Community gemacht.
Vollkommen richtig. Also es gab wieder zum Glück auf unseren Aufruf hier, uns gerne Nachrichten zu schicken, Ideen zu schicken, Feedback zu geben, Fragen zu stellen. Für unsere neue Nerdrunde gab es wieder einige Einsendungen. Ich beginne mal mit ein paar Themenvorschlägen. Und zum Beispiel der Marco Brümer, der hätte gerne, dass wir die Hulk-Serie aus den 80ern besprechen, mit dem Lou Ferrigno und dem Bill Bixby. Da gab es wohl auch dann noch Filme nach der Serie, wo das zu Ende gebracht wurde. Die hast du damals bestimmt gesehen, oder, die Hulk-Serie?
Ich habe die gesehen und habe die auch gemocht. Ich habe auch die Filme, also zumindest kann ich mich an lange Episoden erinnern. Das waren wahrscheinlich dann die Filme. Ich habe es aber auch tatsächlich seitdem auch gar nicht mehr geschaut. Ich glaube, Anfang der 90er das letzte Mal und dann auch, glaube ich, lange nicht mehr. Aber ich hätte mal wieder Bock, das zu sehen und hätte auch Bock, da mal drüber zu reden. Ich finde, das ist eine gute Idee. Lass uns das gerne in unsere Liste aufnehmen.
Ja, ich habe auch mal hier, ich habe ihn mal getroffen, den Lufa Rigno, bei einer Convention. Ist ja nicht nur der Hulk, er ist ja für mich auch in erster Linie der Lufa Rigno aus King of Queens. Vielleicht auch mal ein Foto posten bei uns. Das ist vielleicht auch immer ganz lustig. Und es gibt auch noch andere Themenvorschläge. Der Real Simcotic meinte, ich würde mich nach wie vor sehr über eine Folge zum A-Team freuen. Da kann ich sagen, wir haben schon mal eine lange A-Team-Folge gemacht. Und es ist ja jetzt der Fall, dass wir alle so 10 Folgen ungefähr eine Classic-Episode releasen von ein paar Classic-Folgen, die wir einfach zu gut finden, als dass sie jetzt verschwinden könnten. Das haben wir kürzlich auch gemacht mit einer Folge mit dem Kai Schwind. Da haben wir über die 3 Fragezeichen gesprochen. Und ich kann ja schon mal sagen, das A-Team, das ist auch auf unserer Liste drauf. Das wird aber dann wohl vielleicht ein Re-Release werden, weil da haben wir damals das Thema schon sehr, sehr breit abgedeckt.
Ja, und das sind auch Folgen, wo wir sagen, klar, wir haben bei Masters nochmal eine neue Folge rausgebracht und so weiter, aber hier haben wir gesagt, das war einfach gut. Also das war einfach eine tolle Folge, da hat einfach alles gepasst. Das können wir gar nicht mehr besser machen als damals schon. Warum also eine neue Folge aufnehmen, wenn wir die alte schon haben? Lass uns dann irgendwann, wenn es passt, und da haben einige Hörerinnen und Hörer die auch schon gefragt, wo sind die alten Folgen hin? Ja, die richtig gut, auf die wir auch ganz stolz sind, die werden wir nach und nach auch wieder mal veröffentlichen. Und A-Team ist auf jeden Fall eine dieser Folgen. Ja. Es wird irgendwann kommen. Seid gespannt, wann.
Alexander, unser Gewinner, hat uns ja auch einen Themenvorschlag geschickt. Eine schrecklich nette Familie, nämlich Married with Children.
Ja, habe ich auch auf die Liste schon vorher schon mal aufgenommen gehabt, auf unsere Liste. Ist mir auch neulich auch aufgefallen. Gerade, ich habe ja auch Modern Family jetzt nochmal komplett geguckt. Und da ist Ed O'Neill ja auch der Hauptcharakter. Und das ist ja ein ganz anderer Charakter als Al Bundy in dem Fall. Und ich habe einige Folgen dann im Nachhinein nochmal der schrecklich netten Familie angeschaut und muss sagen, das kann man, obwohl der Humor natürlich schwierig ist in der heutigen Zeit, aber im Gegensatz zu anderen Sachen, wie beispielsweise auch Alf, ist es schon ganz gut gealtert und kann man schauen. Alf finde ich schwieriger gealtert, aber würde ich auch gerne mal drüber reden.
Werden wir auch nochmal drüber sprechen. Ich kann ja sagen, King of Queens Folge haben wir vor kurzem gebracht, ist bei euch gut angekommen, wenn wir uns das so anschauen, Feedback und die Zahlen. Das heißt, wir werden auch weiterhin zum Glück über Sitcoms sprechen. Ich liebe ja Sitcoms aller möglichen Art. Freut mich auch, dass es bei euch dann so gut angekommen ist. Und da ist sowohl Alf als auch eine schrecklich nette Familie auf jeden Fall bei uns auf der Liste. Es ist jetzt auch kein leeres Versprechen. Und ebenfalls ein Thema, das halt immer wieder aufkommt, und der Fabian hat es nochmal vorgeschlagen, ist der alte Anime, Saber Rider and the Star Sheriffs.
Ja, das ist ja auch eine meiner absoluten Lieblingsserien in den 80ern, Anfang 90ern gewesen. Ich habe die Serie geliebt und da gibt es auch so viel, was man darüber reden kann. Allein die Unterschiede in den einzelnen Ländern oder Kontinenten, wo die Serie ausgestrahlt wurde, da ist das ja teils Amerika oder auch in Japan eine komplett andere Serie. Also das ist schon spannend, dass man das auch mal sich nochmal anschaut. Da habe ich auch Bock, drüber zu reden. Saber Rider, ich war wirklich großer Fan und habe es auch schon ewig nicht mehr gesehen. Und auch für diesen Podcast würde ich das gerne nochmal sehen.
Und ist auch in unserer Liste. Wir haben eine ganz, ganz lange Liste tatsächlich mit einigen Themen drauf. Und da ist es auch schon vermerkt tatsächlich. Also es kann sich halt ein bisschen, wir haben so viele Themen und wir versuchen immer, vielleicht auch ein bisschen mal zur Erklärung, da eine gute Mischung reinzubringen. Also wir schauen, dass wir vielleicht auch mal eine Serie, dann wieder einen Film, dann vielleicht auch mal wieder einen Comic oder einen Sitcom. Also wir versuchen halt, die Genres auch schön zu mischen, damit da quasi alle auf ihre Kosten kommen. Und deswegen kann ich noch nicht sagen, wann das kommen wird, aber ebenso wie eben eine schrecklich nette Familie und Alf ist Saber Rider auf jeden Fall auch bei uns auf der Liste und wird auch, es wird, je länger es uns gibt, desto länger größer ist die Chance, dass es vorkommen wird, aber ich glaube, Saber Rider ist auf jeden Fall vermerkt.
Ja, wird kommen. Wann werden wir sehen, aber es wird definitiv kommen. Da haben wir auch Bock drauf und ich freue mich. Also tolle Vorschläge für Themen. Einige haben wir schon selber gedacht, einige haben wir jetzt mit dazu genommen, weil es einfach coole Themen sind. Also wenn ihr generell auch, müsst ihr ja nicht warten, bis wir euch aufrufen, wenn ihr Ideen habt, schreibt uns. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch da auch mit beteiligt, ihr liebe Menschen aus der Community, mit so tollen Ideen und damit bereichert ihr ja auch nur alles. Also vielen Dank dafür.
Genau, also wir sind ja bei Facebook und wir sind auch bei Instagram. Wie gesagt, Instagram wird ein bisschen mehr forciert von unserer Seite derzeit, kann ich glaube ich sagen. Einfach unter Giganten, da gibt es ganz viele Beiträge und da könnt ihr auch gerne euch zu Wort melden. Da könnt ihr, wenn euch die Folgen gefallen haben oder ob ihr andere Ideen habt oder wie auch immer. Ihr könnt es auch gerne verbessern, wenn wir mal einen Quatsch geredet haben. Ist ja auch schon passiert. Ich erinnere mich hier an den Kopernikus, zum Beispiel bei Back to the Future. Also gerne tretet mit uns da in Interaktion. Wir freuen uns immer, wenn das nicht nur einseitig ist, also wenn nicht nur ihr uns hört, sondern wenn wir auch wissen, zu wem wir da sprechen und wer uns da regelmäßig anhört. Einer davon, der uns immer zuhört, ist ja der Herr Bärbel. Er ist einer unserer ersten Stammhörer, der uns auch sehr unterstützt hat, zum Beispiel mit dem Gewinnspiel mit dem Iron Man, mit der Galerie in Fulda, und der uns auch irgendwie, jedes Mal habe ich gesehen, auch brav bewirbt, wenn ich die Chance ergibt. Also das ist wirklich ein ganz treuer Hörer, und er hat uns hier auch einen tollen Beitrag hinterlassen. Und er möchte mal zwei Fragen geklärt haben, und zwar zu Buffy und Angel, zwei legendäre Serien der Nullerjahre. Und da geht es zum einen mal um die Musical-Folge Once More with Feeling, gilt für viele Fans als eine der besten Serienfolgen überhaupt und hat den Trend zu Musical-Episoden in vielen US-Serien geprägt, schreibt er und fragt uns, wie seht ihr das? Ist diese Folge für euch die beste Musical-Folge einer Serie, oder gibt es andere Beispiele, die ihr noch stärker findet?
Ist eine sehr gute Frage. Also das war schon, also für mich hat es auch dazu gebracht. Ich sag mal so, ich habe vorher das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Das gab es ja auch vorher schon. Gilligan's Insel hatte mal das ist ja eine Serie aus den 60ern. Das hatte schon mal so eine Musical-Folge, wo zumindest
Xena
großteils
auch.
Xena, genau, gab es auch vorher. War das vorher? Ich glaube ja.
Ja, Xena war vorher. The Bittersweet, genau. Heißt das. Und da wird auch, ich glaube, das war sogar mit einer der ersten Musical-Folgen in einer Serie, die ich jemals gesehen habe.
Ja, das muss dann auch bei mir das erste Mal gewesen sein. Ausgerechnet Alaska, da gab es auch eine Folge, wo, ich glaube, nicht nur, aber auch zum Großteil gesungen worden ist. Aber so richtig ist es mir bei Buffy dann aufgefallen. Und ich muss sagen, ich war ja großer Buffy-Fan, auch Angel-Fan. Und als die Folge anfing, das war ja irgendwie ein Fluch, oder ich weiß es ehrlicherweise nicht mehr ganz genau, warum sie dann nur noch singen konnten. Es wurde ja auch erklärt. Das war ja auch irgendwie ganz toll, sowas. Und dann die ersten 5 Minuten dachte ich, was ist das? Also was soll das? So. Und dann aber war ich sofort drin, und ich war gehypt, und ich dachte, was für eine geile Idee, und fand das großartig und habe diese Folge geliebt, und seitdem mag ich sowas immer, wenn sowas passiert. Ellie McBeal ist es ja auch.
Tolle Serie.
Genau, auch eine tolle Serie. Da gab es ja auch diese, es gab das auch mal in einer Akte X-Folge, wo zum Teil gesungen worden ist, gell?
Das weiß ich. Ich weiß nur, Scrubs gab es auf jeden Fall mal.
Ja.
In diese Serie passt sie auch wunderbar. Und tatsächlich auch bei Flash und Supergirl aus dem CW, DC-Universum. Da gab es ja auch in dieser Crossover-Folge auch mal, das hieß sogar Duett, diese Episode. Da gab es auch, dass da gesungen wurde.
Ja, es gab es auch bei Psych, auch eine ganz tolle Serie, übrigens Krimiserie, die ich eine Zeitweise richtig gerne geschaut habe. Nie fertig, aber mochte ich sehr. Bei How I Met Your Mother gab es das auch in der Folge. Das muss, glaube ich, in der 5. Staffel gewesen sein. Ja. Selbst bei Fringe, das war ja auch so eine Mystery-Serie, und wie Akte X, Nachläufer, gab es das. Aber es gab viele Sitcoms, wo das war, und tolle Sitcoms. The Office, da gab es es. 30 Rock, eine Serie, hast du die schon mal gesehen? Schau dir die an. Du wirst Daddy Rock lieben. Bin ich mir sicher.
Habe ich noch nicht gesehen, aber
schaust dir an.
Derzeit.
Daddy Rock ist auf Netflix aktuell.
Na, wunderbar.
Glaube, dass wir auf Netflix sind. Ja. It's Always Sunny in Philadelphia, auch eine ganz, ganz tolle Sitcom.
Ja.
Da gibt es auch eine Musical-Folge. Pushing Daisies war eine Fantasy-Serie, gab es 2 Staffeln mit Lee Pace und Anna Friel. Ich war zu dem Zeit auch in Anna Friel verknallt, ich fand die einfach toll. Da gibt's, es ist nicht ganz am Anfang schon der Serie, gab es eine Folge, wo fast nur gesungen wurde in der Staffel, aber auch das eine ganz, ganz tolle Serie. Pushing Daisies ist so ein Geheimtipp, würde ich sagen. Ich liebe diese Serie.
Wird es auch mal eine Gigantenfolge geben, wo nur gesungen wird?
Ich hoffe. Also ich würde das mal sagen, warum denn auch nicht? Es würde sich lohnen, dass wir das mal machen. Ich weiß nicht, wie gut dein Gesang ist. Meiner ist nicht so gut. Wobei ich ab und zu, es gibt ja auch so eine Gala, die ich moderiere, da singe ich am Ende dann noch immer und mit meinem Kollegen. Und das funktioniert ganz gut. Ich kann Ain't That a Kick in Your Head, das funktioniert. Denke, habe ich irgendwie auswendig gelernt und auch diesen Song eintrainiert. Aber mehr wird schwierig, zumindest gut zu singen. Du kannst es ja.
Ich war einmal Kinderdarsteller, habe hier Musical gespielt und Oper gespielt und so weiter. Aber es ist schon sehr, sehr lange her. Und dazwischen lag auch nochmal so ein Stimmbruch. Also ich weiß ja nicht so recht. Aber wir überlegen uns das mal. Aber um vielleicht nochmal die Frage vom Happy Apple auch konkret zu beantworten, ist trotzdem für dich diese Buffy-Folge, die übrigens ein riesengroßer Erfolg war, das stimmt, da gab es ja sogar damals, das Album wurde ja veröffentlicht und hat sich gut verkauft. Ist das für dich jetzt das beste Beispiel, oder hast du eine andere Lieblingsgesangsfolge?
Ich finde, Scrubs hat schon super funktioniert. Ich mochte das auch bei 30 Rock total gerne. Aber ich glaube, weil es einfach zu dem Zeitpunkt so überraschend auch irgendwie kam und auch trotzdem, obwohl es so seltsam war, so gut gepasst hat, muss ich glaube ich sagen, dass die Buffy-Musical-Folge schon da, also wenn ich so drüber nachdenke, meine Nummer 1 Musical-Folge im Moment ist.
Ja, da passt ja auch die zweite Frage von Happy Apple dazu. Der fragt uns nämlich, wie blickt ihr heute auf Buffy und Angel zurück? Welche der beiden Serien gefällt euch besser und warum? Wer sind eure Lieblingscharaktere aus beiden Serien und was macht sie für euch so besonders? Da kann ich mal einsteigen. Also ich war ganz, ganz großer Buffy-Fan. Als es damals gestartet ist auf Pro7, man sagt, du warst verknallt vorher. Ich war ein bisschen verknallt in Sarah Michelle Gellar. Finde ich bis heute, ist eine ganz, ganz unterbewertete Schauspielerin tatsächlich. Hat viele tolle Sachen gemacht. Nie so groß geworden, wie sie vielleicht hätte sein können, auch in Horrorfilmen. The Grudge zum Beispiel oder auch in Scream 2 hat sie gespielt. Scooby-Doo hat sie natürlich auch gespielt. Also ich fand Buffy sehr stark. Ich bin dann auch mit, ich habe auch Angel geguckt. Ich bin aber irgendwann mal ausgestiegen tatsächlich, weil man es zeitlich zu viel wurde. Angel fand ich grundsätzlich gut, war ein bisschen düsterer als Buffy, ein bisschen erwachsener. Ich fand aber Buffy immer besser, weil es einfach mit den liebgewordenen Charakteren, ob es jetzt die Willow war, ob es jetzt Xander war oder ob es jetzt Giles war, die ganzen Seriencharaktere, die man halt lieb geworden hat. Und natürlich die Buffy. Deswegen habe ich immer die Originalserie besser gefunden.
Muss ein bisschen widersprechen. Also ich bin auch großer Buffy-Fan, aber ich fand Angel tatsächlich am Ende dann doch ein Tick stärker auch insgesamt, weil es eben düsterer war, weil es auch ein bisschen erwachsener war, weil die Charaktere auch irgendwie eckiger waren nochmal zum Teil. Über Charaktere muss auch gleich nochmal sprechen. Buffy ist ja entstanden. Da gab es ja vorher diese Horrorkomödie. Hast du den Film mal gesehen? Der ist ganz schrecklich. Da gab's
einen Film habe ich gesehen mit Christy Swanson. Übersetzt Buffy, der Vampirkiller.
Genau, richtig. Aber da haben auch noch, Luke Perry hat da mitgespielt in der größeren Rolle, Rutger Hauer. Und in ganz kleinen Rollen, Hilary Swank war noch mit dabei, David Arquette, Ben Affleck, ein Mini-Auftritt und so Sachen damals. Aber ja, die Serie habe ich auch geliebt. Ich fand die ganz, ganz toll. Buffy fand ich super und gerade auch diese Verbindung mit Angel war super interessant auch nochmal. Und klar, aus heutiger Sicht sieht es billig aus, so muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich damals war das... Findest du nicht?
Weiß gar nicht. Nee, ich finde auch diese Vampirmasken, ich finde es eigentlich ganz, ganz gut, wenn man das gelöst hat.
Ich finde, natürlich hat man es gut gelöst. Also ich finde es immer noch gut, aber wenn man jemand, der das damals nicht gesehen hat, heute sieht, also meine Frau zum Beispiel, wenn ich dir das zeige, ich glaube, die wäre irritiert. Aber so, ich persönlich finde immer, dass das optisch hat es damals super funktioniert. Für mich funktioniert es einfach aus dem Grund, weil ich das damals gesehen habe, auch immer noch gut. Mhm. Und Buffy ist auf jeden Fall eine Serie, die ich geliebt habe, aber der Übergang dann auch zu Angel war schon auch was Besonderes. Und dann gab es ja ab und zu auch mal so Crossover-Sachen, was ja auch was Besonderes irgendwie war. Das gab es ja in wenigen Serien. Das war schon super. Und ich war ein Tick ein größerer Buffy-Fan. Ich habe auch, Angel-Fan meine ich, fand aber das Ende von Buffy schon fantastisch. So, beziehungsweise das Ende der Serie. Es wurde ja in Comics nochmal leider fortgesetzt, die nicht schlecht sind, aber das Ende war so auch so groß. Das war schon alleinstehend passend.
Ja, es passt auch wunderbar, dass man dann auch einen schönen Abschluss gefunden hat, was ja auch nicht allen Serien vergönnt ist, dass man da wirklich das auch zu Ende schreiben konnte und durfte. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, eine runde Sache. Gibt es ja auch jetzt auf dem Disney Plus, wenn man das nochmal anschauen möchte und sich auch die Masken anschauen will, die du gerade erwähnt hast. Also ich finde eine Serie, die auch gut gealtert ist, grundsätzlich. Wenn wir über unsere Lieblingscharaktere sprechen, die der Happy Apple da uns fragt, lasse ich dir gerne mal den Vortritt. Wer sind denn deine Lieblingscharaktere von Buffy?
Von Buffy, okay. Das,
oder End Angel in dem Fall. Also,
das ist schwierig, weil zum Beispiel eine Cordelia mochte ich bei Buffy gar nicht. Und die ist ja dann mit zu Angel gewechselt und da hat sie sich wirklich krass verändert. Und dann mochte ich sie zum Beispiel auch sehr. Deswegen muss man da schon unterscheiden. Aber meine beiden Lieblingscharaktere bei Buffy, ganz klar Xander, den mochte ich sehr. Der übrigens von Garrett Schmidt-Voss auch gesprochen wurde, der Leonardo DiCaprio auch spricht. Also er hatte schon eine große Stimme. Einfach, weil der ja auch so ein bisschen, ich mag halt immer diesen so leicht trotteligen Charakter in Serien, immer. So, und der hat total gut funktioniert. Nicholas Brandon hat den gespielt, hat der fantastisch gemacht. Den mochte ich natürlich sehr. Und neben Angel, der ja auch ein kolossaler Charakter bei Buffy war, kommt man auch nicht an Spike vorbei. Also Spike, James Masters, großartig.
Ja, der hat
David Nathan hat den gesprochen übrigens. Ja, das ist ja einer, also der bekanntesten Sprecher überhaupt, der Johnny Depp und Christian Bale auch spricht.
Ja, also ein Gegenspieler, aber dann auch irgendwie so ein Anti-Held. Ich meine, der Spike, unglaublich charismatisch tatsächlich auch hier, fand ich auch klasse. Ja, Lieblingscharakter, ich meine, ich komme dann irgendwo doch so bei Buffy natürlich raus, ist jetzt langweilig, aber muss ich natürlich nennen, ist einer meiner Lieblingscharaktere gewesen. Ich, Xander fand ich auch wirklich cool, mit dem konnte man sich halt so eine, als auch identifizieren, als, ja. als Bub, der sich die Serie angeschaut hat. Der war auch manchmal so ein bisschen tollpatschig und so, aber hat ein gutes Herz und wie auch immer. Ich fand, das war eine wunderbare Identifikationsfigur für uns junge Buben. Was ich auch ganz toll fand, war Faith, die andere Vampirkillerin, die dann mal reingekommen ist, von Eliza Dushku damals gespielt. Also die fand ich auch sehr, sehr spannend als Charakter tatsächlich.
Ja, finde ich auch. Ab der dritten Staffel war sie ja dann dabei, vierte Staffel war sie dabei. Die fand ich auch gut. Also die hat mir auch total gefallen. Ich mochte auch die Darstellerin generell auch ganz gerne. Die hat mir auf jeden Fall auch super gut gefallen. Guter Charakter. An die habe ich gerade gar nicht gedacht.
Also es war auf jeden Fall so, dass man da auch wirklich sehr gut gecastet hat, finde ich. Die hatten alle wunderbar in ihre Rollen auch gepasst, die Figuren. Und ja, das ist so eine typische Nuller-Serie irgendwie, also aus den Nullerjahren. Das war so ein bisschen prägend. Hat auch, glaube ich, eine ganze Generation mehr oder weniger von Leuten damals sehr stark beeinflusst und wirkt ja heute auch nach. Es gab ja bis vor kurzem noch nicht nur die Gerüchte, sondern das war sogar aktiv in Produktion. Eine Continuation quasi, also eine Weitererzählung der Geschichte, wo auch Sarah Michelle Gellar mit dabei gewesen wäre. Man hat sich aber dann doch kurzfristig davon wieder verabschiedet, leider.
Ja. Ich würde ja sagen, sogar zum Glück. So weit würde ich gehen. Also, ja, doch, doch, doch. Also ich find's ganz gut, dass es auch so passiert ist. Josh Whedon ist ja dann auch dadurch zum Star geworden. Also der hat ja vorher auch schon ein paar Folgen von Roseanne hat er als Drehbuchautor begleitet. Aber als Regisseur oder auch Toy Story hat er, glaube ich, auch das Buch geschrieben, mitgeschrieben zumindest. Und auch bei Alien, die Wiedergeburt bei dem Film. Aber ein richtiger Star wurde er dadurch auch. Hat dann auch mit Firefly eine ganz, ganz tolle Serie auch directed in einigen Folgen auch und mitentwickelt. Aber später dann hatten wir ja dann im Marvel-Universum hat er ja bei gerade den Avengers und ja, da hat er ja einige Filme gemacht. Den Justice League-Film hat er ja noch. Der ist dann auf jeden Fall
auch in den Sand gesetzt, Justice League.
Ja, hat er auch in den Sand gesetzt. aber DC-Filmung in den Sand setzen, das können sie. Können noch andere.
Ja, muss man sagen, Joss Whedon zum Star geworden und der Stern ist inzwischen aber auch wieder verglüht, tatsächlich. Also aus anderen Gründen. Also Charisma Carpenter, die Schauspielerin eben, die du gerade schon erwähnt hast, die ja bei beiden Serien dabei war, die Cordelia gespielt hat, hat sie ja unter anderem sehr negativ über ihn geäußert und noch andere. Also jetzt ist er Joss Whedon wieder komplett verschwunden.
Ja, Huey Fischer, der...
Ja, stimmt.
Genau, der ja, da darf man auch nicht vergessen, der ja dann auch
Cyborg.
Cyborg gespielt hat, hat ja auch solche Dinge dann auch gesagt, belästigendes, auch teils aggressives Verhalten am Set. Also da ist der Stern verglüht. Hast du gut gesagt.
Ja, aber schön. Buffy ist natürlich auch noch einmal eine Serie, der wir uns ausführlich widmen könnten, gemeinsam mit Angel in einer unserer Gigantenfolge, finde ich. Es passt auch wunderbar rein. Also danke einmal hier auch den Happy Apple, der uns da schöne Anregung geliefert hat und war auch schön, einmal über Buffy zu sprechen tatsächlich. Und ich wusste gar nicht, dass du so ein großer Angel-Fan bist. Wie gesagt, beide Serien sind ja komplett ganz einfach abzurufen und das lohnt sich aus meiner Meinung nach auf jeden Fall auch aus heutiger Sicht, sich die anzugucken. Ja, und dann haben wir noch ein wunderbares Feedback bekommen, verbunden mit einem Thema, das wir heute behandeln können. Der Christian Berger schreibt uns nämlich erstmal ganz viel Lob für die super Themen. Als Kind der 80er Jahre bin ich bei den meisten richtig Ohr. Euch beide mag ich sowieso. Stichwort Giganten, Headlock, Power Wrestling. Und erstmal danke dafür für die schönen Worte. Aber eine Frage hat er dann doch an uns. Und zwar, wer ist euer Lieblingsseriencharakter der 80er? Von Michael Knight über das komplette A-Team bis hin zu Alf gab es doch einige denkwürdige. Mein Lieblingscharakter war Howling Matt Murdock vom A-Team.
Gute Wahl. Also der kommt bei mir auf jeden Fall auch in die engere Wahl. bei einer Lieblingscharaktere. Auch das ist ja jemand, wie ich eben gerade bei Xander festgestellt habe, den mochte ich gerne. Da passt das ja auch, jemanden wie jetzt Murdoch da auch zu haben, dabei auch ein bisschen der eher Comic Relief so in der Sendung. Das fand ich halt immer, diese Charaktere mochte ich halt immer sehr, sehr gerne. Fällt mir auch Howie ein von Colt für alle Fälle. So. Aber denk du, sag du erstmal, wer ja deine größten sind. Ich glaube, wir kommen beide nicht an Michael Knight vorbei, oder?
Ja, muss ich an erster Stelle nennen. Ich halte es aber ganz kurz, weil wir haben ja schon so eine Knight Rider-Folge gemacht, wo ich genügend über Michael Knight und David Hasselhoff geschwärmt habe, mehr oder weniger. Also Michael Knight ist für mich natürlich ganz weit oben. Den lasse ich jetzt auch mal außen vor, weil der steht über allem. Aber man muss ja schon erwähnen, zum Beispiel hier den Angus MacGyver. Ja.
Ich glaube, über den sollten wir auch bald mal reden. Deswegen würden wir das auch ja kurz fassen. Der kommt auch auf jeden Fall in die Top 10. Jemand, oder Top 3, Top 4, Top 5. Ich möchte mal drei Leute nennen oder vier Leute nennen, mit denen du vielleicht jetzt nicht gerechnet hattest. Jemand, den ich auch ganz weit oben als Kultcharakter aus den 80ern für mich sehe, ist Matlock. Ich war ein großer Fan der Serie Matlock. Die mochte ich wirklich sehr und fand den als Charakter auch total gut. Also richtig, richtig cool. Den fand ich toll.
Immer diesen grauen Anzug.
Ja, immer diesen grauen Anzug dann immer vor Gericht.
Aber habe ich auch sehr gerne angeschaut. Also angefangen von der Titelmelodie bis hin zu den Folgen. Matlock ist auch so, ist tatsächlich eine Kultserie.
Absolut. Wobei wir tolle Titelmelodie sind, passt mein nächster Charakter auch total gut. Kevin Arnold, das ist wunderbare Jahre, der Fred Savage. Den fand ich auch toll. So tolle Sendung auch, die habe ich sehr geliebt. Die ja lange auch verschollen war aufgrund der Musiken und Rechtssituationen und sowas, war auch lange weg. Den fand ich auch toll.
Zum Beispiel. Das muss ich gerne mal in unsere Liste eintragen. Das ist in unsere Themenliste, weil das ist eine ganz tolle Serie, die ich ewig nicht mehr gedacht habe, die war super, die war auf mehreren Ebenen, hat die ja super funktioniert. Die war lustig, aber hat auch ernste Themen behandelt, auch aus der Vergangenheit und so weiter. Also wunderbare Jahre, das ist wirklich eine Fernsehperle gewesen. Ich glaube, das kann man so sagen.
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Ist ja jetzt auch geremaked worden. Ich glaube, das ist schon draußen, aber ich habe nichts damit von mitbekommen.
Ich auch nicht geschaut. Ähnlich wie bei dir bei Buffy, habe ich kein Interesse, mir das in der Neuauflage anzuschauen.
Ich würde gerne noch zwei Kindersendungen erwähnen, die ich geliebt habe, weil die gehören auch alle zu meinen Helden, glaube ich, in den 80ern. Das ist zum einen, ein Charakter auch, den ich sehr mochte, ist Marjorie. Weißt du, wer Marjorie ist? Die Müllhalde aus den Fraggles. Ich weiß nicht, ob du Fraggles gesehen hast.
Ja, habe ich gesehen. Bei Marjorie hätte ich jetzt eher an Marjorie aus Game of Thrones gedacht, die auch ein Lieblingscharakter ist von mir. Aber grundsätzlich die Müllhalde kann ich mich nicht erinnern.
Ja, die sprechende Müllhalde draußen hier bei den, wie sind die, Gobbos oder so, ich weiß gar nicht mehr, bei diesen Monstern. Generell die Fraggles mochte ich sehr, sehr gerne. Marjorie und Marjorie werden auf jeden Fall anders geschrieben, aber fand ich total gut. Aber eine andere Serie, die ich wirklich gefeiert habe als Kind, ist Hallo Spencer. Vielleicht, weiß nicht, ob du Hallo Spencer mitgemacht
hast. War ja auch mit so einer Muppet, kann man ja sagen. Also mit so einem Stoff.
Aber im Vergleich zu diesen ganzen Fraggles war ja auch Jim Henson, das ist deutsch. Hallo Spencer kam aus Deutschland mit den Quietsch Boys, Karl-Heinz, Karl-Gustav, Karl-Otto. Müssen wir unbedingt auch mal drüber reden. Da ist ja eine tragische Geschichte mit den Puppen, die alle verbrannt sind und so weiter. Und auch, ich weiß noch, wer wo im Dorf gewohnt hat bei Hallo Spencer. das war ja so ein Rundweg. Das ist toll. Aber ich möchte gerne noch, weil auch Action-Serien der 80er total wichtig ist und das eigentlich immer untergeht, diese Serie. Und damit meine ich jetzt Trio mit vier Fäusten. Das fand ich auch toll übrigens. Ich meine noch eine andere Serie. Ich war ein großer Fan von Hardcastle und McCormick. Das fand ich toll.
Aber eine geile Serie mit einem geilen Auto, auch mit dem Kojoten. Eine Serie, die wirklich gar nicht so bekannt ist, habe ich das Gefühl, im Vergleich zu vielen anderen 80er-Jahre-Serien und auch nicht so oft gezeigt wird wie viele andere. Gab es halt auch eine große Fülle, aber Hardcastle, McCormick, mit dem alten Richter, der die Fälle nochmal aufrollen möchte, für die er jetzt Zeit hat, und seinem jungen Partner mit dem Kojoten, das ist das rote, feuerrote Auto. Und da treffen wir uns auch wieder bei einer tollen Titelmusik. Ja. Ich glaube, ab der zweiten oder dritten Staffel gab es die geile Musik.
Ja, genau. Die waren die ersten noch nicht da, die kamen dann später. Und ich glaube, der Hardcastle ist der Richter gewesen, ja, bei Comic, der Junge. Genau. Der musste ja, der ist ja vor Gericht verurteilt worden, dass er dem Richter hilft, der jetzt in Pension ist, alte Fälle zu lösen. Irgendwie so. Man konnte sich drehen, wie man wollte.
Ja. Besser als nur in den Knast zu stecken, weil da kann er für die Allgemeinheit jetzt auch was tun.
Ja, ja.
Und wenn wir Aber wenn wir so ein Team jetzt sind, die zusammen gearbeitet haben, müssen, möchte ich zwei noch erwähnen, weil die einfach so prägend, wir sprechen über die 80er und niemand hat irgendwie auch die Mode und so der 80er so geprägt wie Crockett und Tubbs von Miami Vice. Als es damals rauskam, war ich noch ein bisschen zu jung, ehrlich gesagt, um mir das anzuschauen. Hab aber in Jahren später die Serie lieben und schätzen gelernt, Miami Vice. Und die hat ja wirklich, also alles, was wir heute auch sehen, in den 80er Jahren, und wenn du überlegst, so GTA Vice City, und jetzt kommt ja bald, wenn wir das aufnehmen, das neue Grand Theft Auto raus, Nummer 6. Das ist halt alles wahnsinnig beeinflusst von Miami Vice. Weil einfach mit diesen, die Mode, die Musik, das ganze Feeling, das hat halt die 80er wiedergespiegelt und im Gegenzug aber auch selbst wieder geprägt. Ich finde, das ist eine der wichtigsten Serien der 80er Jahre.
Ja, absolut. Klar, Don Johnson dann auch ein großer Star auch nochmal gewesen. Und ich habe tatsächlich mal mit einem Freund, wir haben auch gedacht, wir wollen jetzt auch sowas machen wie Miami Vice. Da hat er aber gesagt, ich muss der Schwarze sein, weil ich Schwarz mit Nachnamen heiße. Keine Ahnung, da musste ich jetzt dran denken.
Auf jeden Fall, also ich glaube, da haben wir einige 80er Jahre Actionhelden jetzt genannt. Es gibt noch so viel über den Cold Seavers, können wir auch nochmal reden. Und da auch eine tolle Einzugsmusik. Tolle Musik auf jeden Fall, die jetzt sogar in Deutschland ganz oben in den Charts war. Der Unknown Stuntman. Ja. Also die 80er Jahre waren, was Helden betrifft, wahrscheinlich die größte Dekade, zumindest für unsere Generation, die es so gab.
Aber und, hauptsächlich ja. Männer, haben wir jetzt gemerkt, oder?
Ja, also, weil ja unsere Helden, ja, es gab, ja. Aber, das stimmt. Ja, Drei Enkel für Charlie können wir vielleicht noch erwähnen.
Genau, wie hieß sie, Jessica Fletcher.
Oh, ja, genau.
Ja, auch 80er.
Wenn sie Krimis schrieb oder Mord ist ihr Hobby, tatsächlich.
Genau.
Dann sind wir auch schon wieder irgendwann beim Columbo, den ich auch ganz toll fand, aber der hat ja nicht in den 80er Jahren begonnen. Vielleicht können wir noch die Jennifer Hart erwähnen, von Hart aber herzlich.
Genau, Hart aber herzlich, auch eine geile Serie. Aber Columbo ist auch ein Thema, auf das ich Bock hätte, mal drüber zu reden. Ich habe als Kind echt alle Filme gesehen.
Ich habe mir hier die DVD-Box zugelegt im letzten Jahr tatsächlich.
Auf Columbo hätte ich auch mal wieder Lust.
Ja, super. Okay, soweit dazu. Danke für deine Frage in dem Fall und gerne auch in Zukunft wieder mehr. Wir haben aber noch einen letzten Programmpunkt, bevor wir uns gleich verabschieden. Wir haben ja im letzten Mal damit angefangen, da gab es, glaube ich, auch der Happy Apple, der uns einige Mount Rushmores präsentiert hat. Das sind also ein Thema, wo wir unsere vier Lieblingsvertreter wählen sollen. Und da haben wir einen gemacht und da haben wir gesagt, da heben wir uns ein paar auf. Und wenn es wieder soweit ist, werden wir die anderen Themen besprechen. Und ich würde sagen, heute ist es auch wieder soweit. Es gibt noch den Mount Rushmore der Superkräfte, der Anti-Helden und der Hörspiele. Und ich habe mir gedacht, machen wir doch jetzt heute die Hörspiele, weil wir ja zuletzt die Folge 10 veröffentlicht haben. Das ist ja eine Videoveröffentlichung unserer Folge mit dem Kai Schwind. Da reden wir unter anderem über die drei Fragezeichen, aber auch über TKKG und so weiter. Und da passt das Thema wunderbar. Deswegen, lieber Shaggy, sprechen wir doch über unseren Mount Rushmore der Hörspiele. Was übrigens ein sehr deutsches Thema ist. Was mich auch, das ist eine schöne Sache, oder ein deutschsprachiges Thema, weil Hörspiel in dieser Art und Weise ist ja schon etwas, was vor allem hierzulande schon sehr, sehr lange sehr populär ist.
Klar, also Deutschland ist ein Hörspielland und auch allen voran Europa als Label hat da ja auch sehr, sehr viel auch für getan. Nicht nur, natürlich nicht, aber das ist natürlich mit den großen Titeln, drei Fragezeichen, TKKG, fünf Freunde, da ja auch federführend auch mit gewesen oder die ganzen auch Sachen aus den 80ern davor noch. Also da gab es, das war ja das Nonplusultra, wer bei Europa bei Heidi Neel Körting aufnehmen durfte, der hat es damals auch geschafft. Versuchen ja heute immer noch Leute da in die Villa zu kommen und damit aufzunehmen. Also das ist schon, Deutschland ist ein Hörspiel und ein Synchronland. Das ist ja tatsächlich, sind ähnliche Leute, die das ja machen, Hörspiele und Synchron. Und das, da ist Deutschland halt wirklich federführend.
Ist ja auch eine ganz eine eigene Kunstart tatsächlich. Das ist nicht einfach nur, dass man irgendwas erzählt oder drüber spricht, sondern das muss man auch wirklich hier ganz viele Faktoren beachten. Aber fangen wir mal mit Mount Rushmore der Hörspiele an und ich würde dir, wenn du möchtest, gerne die erste Wahl überlassen für deine Mount Rushmore.
Jeder darf vier Hörspiele
Also es wird schon schwierig tatsächlich.
Es wird schwierig, sich auf vier
zu kommen, aber ja.
Ja, also ich habe auch ein paar, die ich gerne erwähnen möchte, die es nicht geschafft haben. Aber also es geht nicht anders. Da muss ich auch gar nicht viel zu sagen. Für mich als jemand, der sogar schon mal eine ganz kleine Rolle sprechen durfte in dieser Serie und mittlerweile ja auch jemand, der unser Intro auch spricht, auch hier was mit zu tun hatte, ich bin großer Drei-Fragezeichen-Fan. Also ganz klar, die Drei-Fragezeichen müssen da mit drauf.
Ja, ich versuche auch, also Dinge, die du genannt hast, werde ich auf meinem Mount Rushmore nicht unterbringen, aber grundsätzlich die Drei-Fragezeichen, die haben wir alle gehört. Das ist bis heute natürlich ein ganz großes Thema mit den Live-Touren und so weiter. Wahrscheinlich die größte Hörspielserie, die es jemals gab. Soweit traue ich mich jetzt aus dem Fenster zu lehnen.
Ja, ohne Zweifel. Also klar gibt es andere Sachen, die auch bekannt sind. Aber dieses Massenphänomen, so groß in der Popkultur verankert zu sein, das kann man nicht vergleichen. Ich war ja in einem Jahr, kurzer Zeit hintereinander, ein bisschen außerhalb war das, weil die nicht parallel touren, bei einer Live-Hörspiel von den drei Fragezeichen. Große Arena, große Halle. Und dann bei TKKG, wo ja auch nicht mehr die Originalsprecher, zwei davon sind noch da, aber die anderen beiden sind ja dann auch nicht mehr mit dabei, ausgetauscht worden, auch wenn die jetzigen auch schon teils, zumindest Gabi, länger dabei ist. Das war halt deutlich kleiner. Das war ein ganz kleinerer Raum. Auch nicht super klein, aber kleinerer Raum als bei den drei Fragezeichen. Also selbst da geht das weit auseinander.
Ja, gibt es inzwischen auch diverse Merchandise-Artikel und so weiter. Ob es ein Adventkalender ist oder diverse andere Dinge. Also das ist eine Wahnsinnsmarke, die unglaublich auch weiterhin noch wächst und so viele Generationen anspricht tatsächlich.
Ja.
Mein erstes Hörspiel, habe ich entschieden, ich nehme jetzt einfach was, ein bisschen was Obskures tatsächlich und entscheide mich für die Batman-Hörspielserie von OHA von 1990 herum. Das war damals für mich auch als kleiner Junge ganz toll, dass es hier zu Zeiten um den Batman-Film herum, dass es aber diese Hörspiele gab. Ich kannte natürlich die Comics, die habe ich auch damals als Kind schon mir gerne angeguckt, aber diese Hörspiele mit dem Nick Benjamin als Batman, die waren total cool tatsächlich. Also, es war immer eine ähnliche Geschichte, weil immer der Joker dabei war, Bob the Goon, sein Partner, auch mit einem wunderbaren Joker-Sprecher tatsächlich. Und da finde ich, dass das eigentlich viel zu unbekannt ist, diese Batman-Hörspielserie. Hast du die jemals gehört?
Ich habe die komplett als Hörspiel, Kassetten auch. Super. Ja, ja. Also ich mochte die auch sehr, muss ich sagen. Das war ja so die Fortführung des ersten Batman-Films von 89. Und mochte die Hörspiele sehr, gerade weil ich auch großer Batman-Fan bin. Hab die damals nicht alle gehabt, aber hab mir die vor ein paar Jahren dann auch gekauft und muss sagen, ich habe die auch wieder mal durchgehört, das ist jetzt 2-3 Jahre her. Die sind immer noch cool.
Ja, war mir wichtig. Übrigens, ich möchte erwähnen, Peter Wenke spricht hier den Joker. Möchte ich hier nicht unterschlagen. Der macht das auf eine ganz eigene Art und Weise und hat sich bis heute bei mir eingeprägt, tatsächlich auch diese Joker-Lache von ihm. Also ja, Batman ist auf meinem Mount Rushmore da drauf.
Ja, also lohnt sich da auf jeden Fall auch mal reinzuhören. Das ist eine gute Idee. Das hätte ich jetzt nicht auf meinem Mount Rushmore gehabt, aber ich schaue auch, dass ich Hörspiele nehme, die du nicht hast. Ich hoffe, dass du es mir nicht wegnimmst. Deswegen wird das mein Main Event. Mein eigentlich Lieblingshörspiel kommt zum Schluss.
Ja, das kannst du nehmen, weil ich glaube, ich weiß, um was es geht.
Ja, weißt du
es? Ich habe was Ähnliches, aber eben nicht das, was du nehmen wirst.
Okay, bin ich gespannt, ob du es weißt. Aber ich glaube, da werden wir auch kurz drüber reden. Aber ich glaube, ich habe so Bock, das mal als eigenen Podcast zu machen, dieses Hörspiel. Aber weiß nicht, ob du weißt, welches es ist. Aber warte mal ab. Dafür habe ich was anderes mitgebracht, was ich auch sehr, sehr mag. Eine Reihe. Das gab ja viele Reihen damals in den 80ern, gerade wo eine Jugenddetektivgruppe irgendwas gelöst hat. Wir haben drei Fragezeichen, wir haben TKKG, wir haben die fünf Freunde gehabt. Es gab auch noch die ganzen Hörspiele von so Brettspielen, meine auch Detektivgruppe, Scotland Yard gab es als Hörspiel, was ganz cool war. Heimlich und Co., auch ein tolles Brettspiel gab es als Hörspiel, was ich noch besser als Hörspiel fand, also hat mir richtig gut gefallen. Aber eine Serie auch mit der tollen Titelmusik. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst, aber da war noch Stimmen wie Jürgen Scheller, Philipp Brammer, Veronika Neugebauer, die alte Gabi mit dabei. Das ist auch ein alter Detektiv, der früher bei der Polizei war, da nicht mehr arbeitet, jetzt als Detektiv arbeitet. Und noch so drei Jugendliche, die er an seiner Seite hat, die mit ihm gemeinsam Fälle lösen. Das war Paul Pepper. Und ich bin großer Fan von Paul Pepper. Es gab, glaube ich, nur 6 Folgen oder 8 Folgen sowas. Wobei einige ich auch erst jetzt im Erwachsenenalter gefunden. Ich hatte damals die ersten 6 Folgen und dann kam jetzt vor einigen Jahren habe ich die anderen beiden noch entdeckt und muss sagen, die habe ich mir auch jetzt zugelegt. Paul Pepper fängt die Gangster ein mit Pep. So ging die Musik. Habe ich auf jeden Fall auf meinem Mount Rushmore. Paul Pepper muss dahin.
Sagt mir gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Ist für mich völlig ein völlig unbekanntes Thema.
Ja, 12 gibt es sogar an der Zahl. Also 12, ich glaube 6 hatte ich. Die letzten 6 habe ich mir dann noch zugelegt, weil ich die nicht kannte. So war das.
Nein, sagt man gar nicht. Muss ich aber mal gucken. Gibt es die auf Spotify oder so? Oder muss ich
die Kassette? Die hat irgendwann, die wurden neu aufgelegt. Kann man auch als CD inzwischen noch als Gesamtbox kaufen, die 12 Folgen. Bin mir nicht sicher. Ich habe die irgendwo neulich mal reingehört, mal wieder. Und kann sein, dass es das irgendwo gibt. Da müsste ich jetzt nochmal nachschauen, während du deinen anderen Mount Rushmore sagst.
Ja, es ist eine Serie, die, ich glaube, dem Happy Apple wird das jetzt freuen, wenn ich sie erwähne. Die habe ich schon lange nicht mehr gehört. Sie gehört aber auf meinen Mount Rushmore, weil für mich als Kind, neben den 3 Fragezeichen, war das die Serie, die ich einfach am meisten gehört habe. Glaube ich auch noch vor den 3 Fragezeichen, weil ich auch als kleines Kind das sehr gerne gehört habe. Und das war immer ganz toll. Nämlich Benjamin Blümchen, der seine Abenteuer mit dem Otto erlebt im Neustädter Zoo. Großartig. Also das war mit das Allerbeste, was ich mir vorstellen konnte als Kind. Ich habe Benjamin Blümchen geliebt und hat mich wirklich einige Jahre sehr, sehr viel begleitet. Ich habe da unglaublich viele Kassetten damals gehabt. Habe mich immer gefreut, wenn ich eine neue Kassette bekommen habe mit neuem Abenteuer. Auch wunderbar gesprochen und umgesetzt. Das ist ein deutsches Kulturgut, möchte ich fast sagen. Also Benjamin Blümchen, lieber Happy Apple, wenn du uns zuhörst, natürlich machst du das, gehört auf meinen Round Rushmore der Hörspiele. Also ganz toll, wie das damals war. Also wird mir ganz warm ums Herz, wenn ich an Benjamin Blümchen denke.
Ja, auf jeden Fall. Es ist eine tolle Hörspielreihe. Der Happy Apple wünscht sich ja, dass wir da auch mal drüber reden. Vielleicht sollte man das echt mal machen, weil da gibt es auch viele coole Folgen. Ich bin damit auch aufgewachsen. Ich mochte etliche Folgen sehr, sehr gerne. Benjamin Blümchen als Ritter, als Detektiv.
Als Fußballer.
Da hat ja so viele Berufe ausgeübt. Und Benjamin Blümchen träumt, ist so eine wirre Folge, wo Otto und der Erzähler ins Ohr von Benjamin klettern und dann Teil im
Traum. Der Erzähler war ja auch, Erwin Erzähler, der war großartig, wie er die Leute auch abgeholt hat, als wäre er direkt dabei und sie direkt angesprochen hat. Das ist ja auch ganz wunderbar. Und natürlich muss man auch den Edgar Ott erwähnen, der den Benjamin Blümchen gesprochen hat, der da das auch mit, ja, wie soll ich sagen, es hat dann wunderbar gepasst. Man hat sich das wunderbar vorstellen können. Also auch der ganz tolle Sprecher bei dieser Hörspielserie.
Ja, absolut. Also zumindest am Anfang hat er den gesprochen, ist ja dann leider irgendwann auch von uns gegangen und dann wurde er ersetzt. Aber da können wir echt auch mal gern drüber reden. Muss im Grunde wirklich auf die Liste. Ich bin wieder dran und ich habe noch was mitgebracht, wovon du vielleicht auch noch nie was gehört hast. Aber ich bin ein großer Fan und es gibt ja... ich nehme die anderen jetzt nicht, die es nicht auf meine Liste geschafft haben, weil vielleicht hast du die ja noch auch dabei. Aber das hast du, glaube ich, gar nicht auf deiner Liste. Auch von Europa herausgebracht. Auch übrigens mit Oliver Rohrbeck, der ja den Justus Jonas spricht, in einer der Hauptrollen und Wolfgang Träger in der anderen Rolle. Man hatte mit Hans-Jörg Felmy einen Erzähler, zumindest in den ersten 6 Folgen, der auch wirklich ganz, ganz fantastisch war. Wurde dann zwischendrin die Serie, hat sich nochmal verändert, weil der Hauptcharakter kurzzeitig weg war. Dann wurde der Nebencharakter, von Oliver Rohrbeck gesprochen worden ist, der Hauptcharakter und die Serie hieß dann noch anders, bis der Hauptcharakter wieder zurückgekommen ist. Also da ging es um eine Zeit- und Weltenmaschine, in die sich die Hauptcharaktere hingeirrt sind. Jede Folge war in einer anderen Welt. Ich mache es ja ganz spannend, denn diese Serie ist eine Playmobil-Hörspielserie und heißt Professor Mobilux.
Habe ich schon mal davon gehört, tatsächlich. Yeah. Habe ich selber mir nicht angehört, aber ich habe davon auf jeden Fall schon gehört.
Gibt es 16 Folgen zwischen Ende der 80er, zwischen 87 und 90 erschienen. Und niemand Geringeres als H.G. Francis, der ja auch Perry Rhodan und sowas geschrieben hat. Das ist ja quasi ein deutscher Buch- und Hörspielautor, gerade in diesem Sci-Fi-Bereich. Bekannter Name, der hat das geschrieben. Der hat Professor Mobilux geschrieben und das ist eine Serie, die irgendwie so unterm Radar läuft, weil es ja auch nur 16 Folgen gab und tatsächlich gar nicht so bekannt ist. Ich habe ja auch sogar die Playmobil-Figuren von Patrick F. Patrick, so hieß sein Assistent, der von Oliver Rohrbeck gesprochen worden ist, der dann zwischendrin gab es dann, als der noch den Petru Juan Magia Moviento, der dann auch Patrick F. Patrick unterstützt hat. Das waren so die Hauptcharaktere. Tolle Serie, es geht in den Wilden Westen, es gibt Geisterschloss, es gibt einen Zirkus, es gibt einen Ponyhof, es gibt was in den Bergen, es gibt einen Freizeitpark, nochmal Indianer, es gibt ein großes Rennen, dann gibt es so Geschichten über eben Baulöwen, den man verhindern will. Und also ganz, ganz spannend. 16 wirklich coole, coole Folgen. Es gab zwei Folgen, die noch angekündigt waren, die leider nie erschienen sind. Das ist ein bisschen schade, aber ganz tolle Serie. Professor Mobilux, lohnt sich.
Ja, meine dritte Serie, die ich gerne aufnehmen möchte auf dem Mount Rushmore, weil du gerade H.G. Francis erwähnt hast, das passt nämlich wunderbar, ist nämlich eine Serie, wo er die Bücher verfasst hat. Das ist aus den 80er Jahren, 81 bis 82. Ich glaube 18 Folgen, man hat das aber später 2019 sogar wiederbelebt und es gibt jetzt wie immer wieder neue Folgen. Es handelt sich hier nämlich um die Gruselserie, also wunderbare Gruselhörspiele mit so Titeln wie Frankensteins Sohn im Monsterlabor oder Der Pakt mit dem Teufel, Die Nacht der Todesratte, Das Schloss des Grauens, Das Duell mit dem Vampir. Also ich bin ja ein alter, muss ich einfach sagen, Horrorfan und Gruselfan. Und ich war auch schon tatsächlich als Kind dem nicht abgeneigt. Das führt uns ja auch so zu Dingen wie dem kleinen Vampir zum Beispiel und so weiter, die ich dann damals ganz gerne gehabt habe, was übrigens auch auf diese Liste hätte draufkommen können. Aber ich entscheide mich jetzt hier für die Gruselserie. Mit natürlich über die großartigen Sprecher müssen wir gar nicht reden, aber da gab es auch diese ganzen Soundeffekte und diese Stimmung. Also es ist ja nicht blutrünstiger Horror. Also das kann man natürlich auch als junger Hörer sich geben, aber es ist halt immer schon sehr, sehr gruselig umgesetzt worden. Manchmal auch ein bisschen hanebüchen, das gehört dazu. Aber im Großen und Ganzen einfach ein Gruselspaß tatsächlich. Und ich habe mich auch damals gefreut, als man das neu aufgelebt hat. Ich finde auch bei den neuen Folgen gibt es einige, die wirklich sehr, sehr gut sind, die man seitdem veröffentlicht hat. Also das ist schön, dass diese Reihe auch wieder gibt. Aber die Originale, die sind halt unübertroffen aus verschiedenen Gründen.
Absolut. Also ich bin auch ein großer Fan dieser Serie. Die wäre auch bei meinen für Kassetten dabei gewesen oder Hörspielen in dem Fall, die es nicht geschafft haben in meinen Mount Rushmore. Ich finde den auch toll. Aber natürlich Europa produziert, die standen halt auch für gute Soundeffekte. Heike Dine Körting, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, H.G. Francis. Die Serie hieß sogar eine Zeit H.G. Francis Gruselreihe.
Ja.
Und ich habe die auch zumindest, ich glaube, die allererste Serie, die 18 Folgen, die habe ich komplett so als Kassette. Die habe ich komplett. Und die Neuauflage, die ja geschrieben ist von André Minninger, der ja auch quasi so die rechte Hand von Heike Dine Körting ist, der auch viel für 3 Fragezeichen und auch für TKKG schreibt, der schreibt es inzwischen, die neuen Folgen. Da habe ich noch nicht reingehört, muss ich sagen, aber viel Gutes gehört bisher.
Ja, auf jeden Fall. Also da sind wirklich einige gute dabei. Und ist ja schön, dass man da nach wie vor auch einfach das Budget auch gerne investiert und auch wirklich Hochwertiges bringt in Zeiten, wo von Audiobooks mit KI-Stimmen und so weiter. Also das ist ganz wichtig, dass man sowas auch erhält, wenn du mich fragst.
Ich bin wieder dran, oder?
Ja. Bist dran mit deinem letzten.
Ja, mein letzter ist ja schon was, also ich würde mal gerne vorweg, ich habe Angst jetzt, dass die anderen beiden, die eigentlich auch drauf gehören, jetzt nicht drauf sind und nicht dafür Paul Pepper und Mobilux, weil ich ja eigentlich sicher war, dass du die wahrscheinlich mit drauf nimmst, aber hast du dann jetzt doch nicht. Du hast nicht das Masters-Hörspiel mit dabei, oder?
Nein.
Hätte sich aber auch gelohnt, weil das auch eine fantastische Reihe, gerade so die letzten Folgen ab Folge 33 ist es, glaube ich, wo das auch so ein Mehrteiler ist. Ganz, ganz tolles Hörspiel auch von Europa. Das hätte eigentlich auf dem Mount Rushmore auch gehört. Das wäre wichtig. Und du hast auch dann wahrscheinlich nicht die John Sinclair-Hörspiele, oder?
Richtig, dachte, die hast du auf jeden Fall drauf.
Nee, habe ich leider nicht, weil ich dachte, die hast du auf jeden Fall mit drauf.
Okay, machen wir so. Lassen wir das beides raus und machen wir dafür eine eigene John Sinclair-Folge.
Ja, finde ich gut. So lohnt sich auch, darüber zu reden. In dem Zuge hätte ich nämlich was von Jack Slaughter erwähnt. Hast du Jack Slaughter schon mal? Davon schon mal was gehört?
Nein.
Jack Slaughter ist auch eine Hörspielreihe, was quasi eine Art Persiflage auch ist. Jack Slaughter ist auch bekannt als die Tochter des Lichts. Und denn über Generation von Generation wurde quasi der Kampf gegen das Böse weitergegeben an die Töchter. Seine Mutter hatte keine Tochter, deswegen ist Jack Slaughter jetzt die neue Tochter des Lichts. Sehr, sehr witzige Reihe. Also das ist eine Serie, da gibt es 24 Folgen. Da sprechen auch David Nathan, spricht eine Rolle. Ariane Rohrbach, die ja leider vor einigen Jahren verstorben ist. Till Hagen, Simon Jäger, ganz große, Dietmar Wunder ist mit dabei, ganz, ganz große, tolle Namen, Lutz McKenzie, also Dennis Schmidt-Voss, den ich heute auch schon erwähnt habe, Tobias Kluckert, riesen Namen im Hörspiel- und Synchronbereich. Und diese Serie, wenn du John Sinclair magst, Das ist wirklich eine Persiflage sozusagen. Lohnt sich da mal wirklich reinzuhören. Jack Slaughter als Empfehlung für dich. Ist aber nicht in meiner Liste, sondern eigentlich meine Nummer 1 Lieblingshörspielreihe muss da reinkommen. Über die ich gerne vielleicht mal eine Folge machen würde. Eine Folge, 45 Folgen sind erschienen von dieser Reihe. Es gab noch ein paar Jahre später, als es auch eine Neuauflage gab, die versprochene Folge 46 ist nachgereicht worden. Die ist einiges wert. Die habe ich auch alle als Kassette sogar in mehrerer Auflage. Die für mich beste Hörspielreihe der 80er Jahre, auch von 1880 bis 89 erschienen. Jan Tenner. Ich bin riesen Jan Tenner-Fan und muss sagen, diese Serie auch übrigens auf H.G. Francis zum Teil zumindest. Der hat die ersten Bücher der ersten Folgen geschrieben. Eine ganz, ganz tolle Reihe. Die musste sich auch erstmal finden. Am Anfang, da gab es auch nochmal eine Umbesetzung am Anfang und diese Serie ist einfach toll. Also auch vom Kiosk rausgebracht wie Benjamin Blümchen. Das Witzige ist, dass dadurch auch einige Charaktere wie der Bürgermeister und der Herr Schmeichler in anderen Rollen hier als General Forbett und als Mimo auch nochmal auftauchen. Das ist eine Reihe, ein junger, aufstrebender Student der Physik arbeitet eng mit Professor Futura, dem besten Wissenschaftler auf dem Westland zusammen. Science, Sci-Fi, es gibt ganz, ganz tolle Charaktere. Das ist eine ganz spannende Serie. Gerade gibt es einen Mehrteiler über 10 Folgen oder 8 Folgen, wo es um den Stein der Weisen und sowas geht, wo Jan Tenner und seine Freunde nicht mehr zurück können auf die Erde. Das ist einfach eine sehr, sehr tolle Serie. Also ich liebe die bis heute. Ist ein bisschen trashig, aber geil.
Wird doch bis heute neu veröffentlicht und da gibt es auch sogar die Comics im Zauberstern Verlag tatsächlich.
Dazu. Genau, also das Comic ist tatsächlich in der Auflage der alten Comics aus den 80ern. Das ist nochmal neu aufgelegt sozusagen und die neue Reihe, die neue Dimension oder auch der neue neue Dimension war, kam danach oder der neue Superheld. Da geht es sogar um, da gibt es sogar Jan Tenners Sohn, der dann auch ja, auch da weitermacht, wo die Alten aufgehört haben. Professor Futura ist ein toller Charakter, General Forbett, Professor Zweistein, der Böse. Das ist schon super. Die Leonen als große Bösewichte, später dann auch noch Loga und Saitania und der Puppenplanet und. Also richtig, richtig, richtig tolle Serie. Die Antenna Classics nur zu empfehlen. Wie gesagt, aus heutiger Sicht auch ein bisschen trashig, aber trotzdem ganz, 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 ganz toll. Und erscheint immer noch, also die neue Folge, die neue Serie, die Jatelle, der neue Superheld mit quasi der neuen Generation und der alten Generation, hat mittlerweile auch schon über 40 Folgen und da sind schon etliche auch angekündigt. Wahrscheinlich wird man im Endeffekt sogar über der Anzahl der Originalfolgen landen.
Ja, mein letzter Punkt, ich muss mal vielleicht vorweg schicken, wer es nicht geschafft hat. Ich habe überlegt, den Pumuckl draufzunehmen. Ganz tolle Hörspiele.
Ja, ich auch.
Mit dem Gustl Beyerhammer. Unter anderem natürlich. Ja, also gibt auch eine tolle Podcast-Reihe zu den Pumuckl-Hörspielen von unserem Freund Olli Jumper. Könnt ihr mal anhören, wenn man das googelt. Der hat ja auch schon eine tolle Serie zu Masters of the Universe gemacht mit dem Machtschädel, hieß das
damals. Da war ich zu Gast auch. Da habe ich auch schon mitgeredet.
Ich auch.
Ich weiß gar nicht, ob du auch, ja? Ich weiß aber gar nicht, ob ich beim Pumuckl auch dabei war, weil das Pumuckl ist, ich glaube nicht, gell? Da war ich glaube ich auch nicht dabei. Liebe ich auch. Also Gustl Beyerhammer ist ja nicht von Anfang an dabei, ist ja Pumuckl übrigens Original, Hörspiel, erst danach Serie, Fernsehserie. Ja. Auch darüber müssen wir mal reden.
Auf jeden Fall. Wer es auch nicht geschafft hat, ist Knight Rider, weil da habe ich heute schon drüber gesprochen, ich habe es erwähnt und es sind ganz tolle Hörspiele, weil das mit den Originalstimmen, Synchronstimmen damals umgesetzt wurde und hat auch eine tolle Musik. Ist aber jetzt auch ein Thema, das wir jetzt schon erstmal kürzlich behandelt haben. Deswegen habe ich mich entschieden für etwas. Und auch weil ich mir dachte, du hast den John Sinclair sicher drauf, habe ich was genommen, was zur Art verwandt ist, aber doch was anderes. Nämlich einen anderen Bastei-Charakter. Vielleicht den Charakter, der den Bastei-Verlag damals groß gemacht hat und wo wir in unserer ersten Giganten-Ära auch eine Folge mal drüber aufgenommen haben. Nämlich den G-Man Jerry Cotton. Und da gab es 16 Hörspiele. Die sind in den Jahren 2001 bis 2002 erschienen und das war tatsächlich so eine Mischung aus Hörspiel und da wurde auch ein bisschen, ein Erzähler hat sehr viel erzählt, weil es ja Geschichten aus dem Romanheft waren und das hat man miteinander quasi kombiniert, auch mit Soundeffekten und so weiter und hat sich da auch nicht lumpen lassen und sehr, sehr viele prominente Sprecher engagiert. Unter anderem natürlich den Manfred Lehmann, der Bruce Willis unter anderem und viele andere spricht, der ist der Jerry Cotton und auch viele, viele andere so Stimmen, die man aus dem TV kennt und vor allem aus den, von den großen Filmen und hat dann einige Jerry Cotton Romanhefte einfach mal als Hörspiel umgesetzt. Und das fand ich damals ganz toll. Ich lese Jerry Cotton jetzt auch schon seit, ich glaube, 1995, also seit über 30 Jahre. Da kommt ja, erscheint ja bis heute ein neues Heft pro Woche. Und das war so eine ganz andere Art und Weise, diese Geschichten auch mal hier wahrzunehmen. Und nachdem man da auch wirklich so viele hochwertige Leute verpflichtet hat, hat das auch wunderbar funktioniert. Ich hätte mir gehofft, dass es ein größerer Erfolg ist, dass man das einfach regelmäßig weiterbringt und weiterführt. Aber es wurde leider nach 16 Folgen eingestellt. Aber das ist für mich eine sehr unterschätzte und grundsätzlich aber sehr gut umgesetzte Hörspiel-Hörbuchreihe. Also es ist eigentlich ein Hörspiel mit ein bisschen mehr Hörbuchanteil als zum Beispiel bei den drei Fragezeichen. Ich glaube, wir können es aber noch durchgehen lassen, oder?
Ja, ist schon super. Also ich finde auch da die Stimmen, die man da ausgewählt hat. Ich glaube, Joachim Kerzel ist da auch.
Ja, Thomas Dannenberg ist dabei.
Ja. Also das ist eine ganz, ganz tolle Reihe auf jeden Fall. Habe ich selber nicht mehr dran gedacht, aber große Namen, die da auch hier vertreten sind. Jerry Cotton, bist ja großer Fan. Ich bin gar nicht so der Jerry Cotton-Fan, aber du hast mir das damals schon näher gebracht. Und damals habe ich mir angefangen, auch die Hörspiele dann mal so ein bisschen reinzuhören. Ich habe ein paar, nicht alle, die habe ich nicht vollständig, aber auf Kassette auch noch. Und ich muss sagen, das ist schon eine gut gemachte Hörspielreihe.
Ja, und wie gesagt, John Sinclair hätten wir beide noch wahrscheinlich draufgenommen. Wird uns an anderer Stelle vielleicht dann eben auch nochmal beschäftigen, weil das ist ja auch eine sehr, sehr erfolgreiche Hörspielserie, die nicht von Europa ist und trotzdem noch sehr gut läuft, tatsächlich, was ja auch ungewöhnlich ist, mehr oder weniger. Aber es ist ja schön tatsächlich, dass es bis heute Hörspiele noch in dieser Form gibt und dass die neu produziert werden. Also nicht nur diese drei Fragezeichen, sondern eben viele andere, die wir heute auch erwähnt haben, die es noch immer gibt. Und das ist ja eigentlich in unserer Zeit wie dieser, ein ganzes Streaming-Angebot und so weiter, und wo es auch so viel umsonst gibt, dass man da Hörspiele nach wie vor produziert und mit einem wirklich guten Standard produziert, mit tollen Sprechern und Sprecherinnen und tollen Effekten und toller Produktion. Ich finde schon, dass das absolut etwas ist, worauf man stolz sein kann.
Absolut.
Was man auch unbedingt unterstützen sollte.
Absolut, also das ist schön gesagt. Gesagt haben wir übrigens viel. Ich habe vor der Aufnahme haben wir irgendwie gesagt, schauen wir mal, dass wir so ein vielleicht maximal eine Dreiviertelstunde oder sowas machen. Wir haben noch andere Termine heute Mittag. Ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geachtet, weil wir uns einfach so toll unterhalten haben. Also dafür liebe ich ja auch die Nerdrunde. Aber wir sind ja jetzt schon bei fast einer Stunde 15 angelangt.
Ja.
Wahnsinn.
Bedanke mich natürlich auch in dem Fall bei den vielen Feedback und auch den tollen Fragen und Themenvorschlägen, die uns da Anregungen gegeben haben, über die Dinge jetzt auch zu sprechen. Bitte beim nächsten Mal unbedingt so beibehalten, weil es wird auch wieder selbstverständlich eine Nerdrunde geben. Aber die nächste Folge, die wird wieder eine regulär gekannte Folge mit einem Thema, das wir bisher noch gar nicht behandelt haben.
Ja, ein Thema, worauf ich mich auch sehr freue, es ist ja auch ein, darf man verraten, ein Geburtstagsjahr?
Ja, mehr noch nicht, weil ich habe mir gedacht, ich werde wieder ein schönes Bild posten mit einigen Hinweisen auf die nächsten Folgen. Da können sich ja unsere Hörerinnen und Hörer gerne mal austoben und schauen, ob sie da das ein oder andere Thema vielleicht erraten.
Sehr cool, da freue ich mich drauf.
Instagram.
Wartet's ab, bald geht's los.